So ihr Lieben, heute machen wir weiter mit Galater, Galater 4 und ab Vers 8 wollen wir uns den Text anschauen. Ich denke, ich werde bis Vers 18 kommen und dann auch einige Dinge, die hier für uns nochmal unterstrichen werden. Es ist ja, wir haben schon einiges gesagt, gerade auch im Zusammenhang der Gesetzlichkeit, des Legalismus, und es ist für manch einen wird das vielleicht zu viel. Wir haben genug gehört, wir wissen, es ist verkehrt, aber da wir uns in dem Galaterbrief beschäftigen, dann wollen wir diese Dinge auch anschauen, die der Apostel Paulus nicht einfach so niedergeschrieben hat, sondern er stand ja unter der Leitung des Geistes Gottes und der Geist Gottes hat es ihm aufs Herz gelegt, diese Dinge genauso auch niederzuschreiben und uns auf manche Dinge aufmerksam zu machen im Zusammenhang der Gesetzlichkeit oder des Legalismus. Und die will ich für uns auch unterstreichen. Ja, vieles wiederholt sich mit Sicherheit, aber manche neue Dinge werden wir mit Sicherheit lernen. Bevor ich mit uns den Text lese ab Vers 8, möchte ich eine Geschichte erzählen oder mit einer Illustration beginnen. Es wird eine Geschichte erzählt von einem Pastor, der an einem kalten Wintersonntag unterwegs war zum Gottesdienst, und dann aber vor einer Straßensperre halten musste und nicht weiter konnte. Und er hat gemerkt, die Zeit ist knapp, was soll ich machen? Zu Fuß kann ich auch nicht weitergehen, was weiß ich, vielleicht war da zu viel Schnee. Und dann hat er sich gedacht, oh, die Gemeinde und auch mein Haus, wo ich lebe, die liegen an einem Fluss, der zugefroren ist. Ich werde jetzt nach Hause fahren, mir die Schlittschuhe anziehen und auf Schlittschuhen zum Gottesdienst. Was sagt man, gleiten, fahren. Und das hat er auch gemacht. Er ist dann nach Hause gefahren, hat sich schnell die Schlittschuhe angezogen, hat seinen Aktenkoffer unter die Tasche genommen und war unterwegs dann zur Gemeinde. Naja, in der Gemeinde ist er angekommen und die Geschwister, die Ältesten der Gemeinde, die Diakone haben ihn gesehen und die haben gedacht, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ein Pastor kommt auf Schlittschuhen zur Gemeinde, das gab es ja noch nie, das ist ein Skandal. Und nach der Gemeinde haben sie dann eine kurze Gemeindebesprechung gehabt oder Ältestenbesprechung gehabt und dann haben die den Pastor zur Rede gestellt, was er sich denn dabei gedacht hat, mit Schlittschuhen oder auf Schlittschuhen zum Gottesdienst zu kommen. Und dann hat der Pastor ihnen das erklärt. Er sagte, entweder auf Schlittschuhen oder gar nicht. Es war überhaupt keine Möglichkeit, zur Gemeinde zu kommen. Haben sich die Ältesten überlegt, naja, was machen wir? Und dann hat ein Ältester gefragt, wie war das eigentlich mit dem Schlittschuhfahren? Hast du Spaß gehabt? Und der Pastor sagte, nein. Ich habe keinen Spaß gehabt. Oh, sagen die, dann ist alles okay. So, wenn er Spaß gehabt hätte, dann wäre es eine Sünde gewesen. Und weil er keinen Spaß hatte, dann ist es keine Sünde. Und ja, wir können schmunzeln über diese Geschichten. Und manche von euch haben noch andere sehr interessante Geschichten weiter zu erzählen. Gerade auch im Zusammenhang der Gesetzlichkeit oder des Legalismus, die sich irgendwo zugespielt haben. Ich weiß, es gibt konservative Gemeinden in Deutschland. Ich habe da manche Dinge gehört. Ja, da stehen einem die Haare zu Berge. Und über manche Dinge lacht man, aber manche Dinge ist man doch etwas schockiert. Aber es ist nicht nur für Deutschland so, das hier in Kanada ist es genauso. Und ja, manches, was so gemacht wird, das ist schon so ein bisschen lächerlich und lustig. Manches nicht so sehr. Aber wir sehen eins, die Gesetzlichkeit ist nicht aus der Mode gekommen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, es ist immer noch ein Problem. Und wir müssen aufpassen als eine Kirchengemeinde, als Einzelne, dass wir vielleicht im Gutmeinen oder weil wir eine bestimmte Ordnung haben wollen, dass wir da nicht überschwappen und diese Regeln, die wir haben, um eine Ordnung zu haben in der Gemeinde, in der Versammlung, dass diese Regeln dann genauso wichtig werden, wie was die Heilige Schrift sagt. Ja? Dass wir diese Dinge, diese Ordnung, diese Regeln neben Jesus stellen und sagen, oh, Jesus ist bedeutend, ist wichtig, aber ihr müsst das, das und das halten, sonst verliert ihr euer Heil oder kommt ihr überhaupt nicht in das Heil hinein. So, es gibt manche ernste Dinge, manche lustige Begebenheiten und wir sehen aber, dass der Apostel Paulus das, was in den Gemeinden dort in der Provinz Galatien stattgefunden hat, er fand das nicht sehr lustig, überhaupt nicht. Und wir merken das besonders in der Wortwahl des Apostel Paulus. Er gebraucht sehr harte Worte, um mit den Gläubigen, es waren Gläubige, überhaupt keine Frage, um mit denen ins Gericht zu gehen und sie wach zu rütteln und zu sagen, überlegt doch einmal, was ihr macht, wenn ihr diese Gesetze zu eurem Leben hinzufügt oder zurückgeht zu den Gesetzen und sagt, oh, die sind genauso wichtig wie Jesus Christus. Dann sagt er, ist das überhaupt kein Evangelium mehr? Dann ist es keine gute Nachricht. Es ist ein falsches Evangelium. Und das gibt es heute noch und mir ist die katholische Kirche in den Sinn gekommen. Ich bin mir sicher, es gibt wirklich ernste Christen, auch wiedergeborene Christen in der katholischen Kirche. Aber wenn eine Institution wie die katholische Kirche sagt, die sagen, Jesus ist wichtig, das ist nicht das Problem. Die sagen, Jesus ist wichtig, ist bedeutend. Aber sie sagen, neben Jesus ist die Tradition der katholischen Kirche genauso bedeutend. Das heißt, wenn wir die Tradition der katholischen Kirche nicht beachten, ja, dann sind wir aus dem Heil raus. Und das ist es, warum es heißt, die allein selig machende Kirche, ja, die katholische Kirche. Aber das ist keine gute Nachricht. Das ist kein Evangelium. Und das ist, warum auch der Apostel Paulus hier in seinem Galaterbrief die Gesetzlichkeit so scharf angeht, sagt man, angeht, ja. Und dann auch nicht durch die Blume spricht, sondern sehr, sehr ernste Worte gebraucht. So, wir sind bis Kapitel 4 gekommen und letzten Sonntag haben wir davon gesprochen, dass der Apostel den Gläubigen noch einmal deutlich macht, was es denn wirklich bedeutet, ein Christ zu sein, ein Sohn Gottes zu sein oder ein Kind Gottes zu sein. Und er stellt das im Kontrast zum Sklavensein, zur Knechtschaft und sagt, schaut euch das mal an, ja, diese bedeutenden Realitäten. Wenn ihr unter dem Gesetz seid, dann seid ihr eigentlich noch Knechte. Als Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, seid ihr Söhne. Warum wollt ihr zurückgehen zu der Sklaverei und der Knechtschaft, obwohl ihr schon das Erbe bekommt, wenn ihr Söhne seid? So, der Unterschied, da gibt es noch einiges, was man hinzufügen kann, aber der Unterschied oder der Kontrast sollte uns deutlich sein. Auf der einen Seite Sklaverei, auf der anderen Seite Söhne. Was ist denn schöner, was ist besser? Und wir sagen natürlich, Kind Gottes zu sein. Und darum geht es in den ersten 7 Versen. Und dann, und das ist, was wir in Versen 8 bis 11 finden, beklagt der Apostel Paulus noch einmal ihren Rückschritt. Er sagt, ihr seid im Glauben, ihr seid Kinder Gottes, warum geht ihr zurück? Warum geht ihr zurück zu dieser Knechtschaft und Sklaverei des Gesetzes? So, ich lese uns die Verse 8 bis 11 zunächst einmal. Ihr könnt gerne mitlesen. Er schreibt, damals aber, als ihr Gott nicht kanntet. Sehr, sehr wichtig, was der Apostel Paulus hier schreibt. Das müssen wir unterstreichen. Er weiß, dass die Menschen in diesen Gemeinden in Galatien gläubig sind. Er sagt, damals, als ihr Gott nicht kanntet. Jetzt ist es anders, ihr kennt Gott. Er sagt, damals, bevor ihr Kinder Gottes geworden seid, dient ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Es kann irgendein Götze sein, aber es kann genauso Geld sein, ist ja auch ein Götze. Es kann unser Wunsch sein, etwas darzustellen, wir selbst, ja, was immer es ist, was wir anstelle von Jesus haben, das ist unser Götze. Es muss ja nicht unbedingt etwas Geschnitztes sein, was wir anbeten, sondern es können auch wir selbst sein. Wir können uns selbst anbeten oder unser Fortschreiten in unserem Beruf, ja, dass wir uns daran festklammern und dass wir denken, das ist bedeutend für uns. Das kann auch Götze sein. Es kann ein Ding sein, ein Auto, ein Boot, ein Haus, was immer. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, er sagt, ihr habt es, ihr habt Gott erkannt. Ja, die sind wiedergeboren. Ja, viel mehr von Gott erkannt seid. Keine Frage, das sind wiedergeborene Christen. Wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Wir haben darüber letztes Mal gesprochen, ich werde gleich das nochmal ansprechen, was er meint. Ihr beachtet Tage und Monate, Zeiten und Jahre. Kommt uns das irgendwo bekannt vor? Tage, Monate, Zeiten, Jahre? Sabbat? Ja, zum Beispiel. Und das ist im Zusammenhang gestellt mit den armseligen Grundsätzen, ja, denen ihr von Neuem dienen wollt. Ihr Lieben, letzte Woche habe ich eine Dame besucht, die zu unserer Gemeinde gekommen ist, die nun aber denkt, dass Sabbat sehr wichtig ist und mir das auch so gesagt hat, wie bedeutend doch der Sabbat ist. Und ich habe kein Problem damit. Wenn du denkst, dass Sabbat halten wichtig ist, mach es. Mach es, kein Problem. Sabbat ist nie Sonntag. Wir verstehen das doch, oder? Sabbat ist nie Sonntag. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche, an dem der Herr Jesus auferstanden ist. Und das ist, warum wir als Gemeinde des Herrn Jesus uns versammeln, um Gottesdienst zu feiern. Wir ehren, wir erinnern uns an Jesus Christus, der auferstanden ist. Das war die Tradition der ersten Gemeinde in Jerusalem gewesen. Aber interessanterweise haben die Juden in Jerusalem auch den Sabbat gehalten. Das war kein Problem. So, wenn ihr Sabbat halten wollt, ich habe keine Schwierigkeiten damit, macht das. Aber macht das nicht zum Gesetz für anderen, wo ihr dann sagt, es ist heilsnotwendig. Das geht nicht. Ja? Und das ist genau das, was der Apostel Paulus immer und immer wieder unterstreicht. Auch vor allem, wenn er sagt, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre und wir wissen genau, was das ist. Ihr Lieben, es gibt heute einige oder viele messianische Juden. Wisst ihr, was das ist? Messianischer Jude? Das sind Juden, die Jesus Christus als ihren Heiland erkannt haben, als den Messias Gottes. Die meisten Juden glauben das ja nicht. Aber diese haben erkannt, dass Jesus der Messias ist. Und trotzdem aber halten sie den Sabbat, trotzdem halten sie das Passa, so wie die das gewohnt sind von früher her. Trotzdem halten sie auch manche, zum Beispiel den Laubhüttenfest. Ja? Ich habe keine Probleme damit. Sollen die das machen? Keine Probleme. Aber sie sollen es nicht zum Gesetz machen für uns, die wir nun im Glauben stehen, genauso Kinder Gottes geworden sind. Wir verstehen, dass all diese sieben heiligen Feste des Volkes Israel, sie weisen doch auf Jesus Christus. Habt ihr ein Problem damit? Naja, ihr wisst es. In Jesus erfüllt sich alles, was Gott im Alten Testament versprochen hat. Ja? Er ist das Ja und Amen, ja, der Verheißung Gottes. Und deshalb, für uns erübrigt sich das. Wir denken nicht, oh, ich muss diese Dinge halten. Und ich denke auch nicht, dass die messianischen Juden, dass die das glauben, dass nun das Halten der Feste sie irgendwie näher zu Gott bringt. Das, was sie näher zu Gott bringt, ist der Heilige Geist, der in ihnen lebt. Das, was sie tun, aber indem sie diese Feste halten, das ist ihre Kultur, die genauso wichtig ist. Und es ist okay, wenn sie es halten. Aber sie dürfen es nicht zum Gesetz machen für die Gemeinde des Herrn Jesu oder für uns. Und wir dürfen auch nicht denken, und das ist, was heute auch viele Christen sagen, oh, wir müssen genauso wie die Juden damals das Passa halten, genauso, ja, damit wir Gott wohlgefallen. Nein. Das stimmt nicht. Und das erklärt der Apostel Paulus. Und dann sagt er, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Und das ist kein schönes Wort. Ja? Ihr Lieben, kennt ihr den Begriff Truth Bomb? Wisst ihr, was das heißt? Truth Bomb? Im Deutschen, ins Deutsche übersetzt Wahrheitsbomben. Ich habe eine Erklärung gefunden im Internet, die sagt folgendermaßen. Eine Wahrheitsbombe ist eine unverblümte, nicht diplomatische Feststellung einer Wahrheit, die andere vielleicht nicht hören wollen oder akzeptieren werden. So, man sagt etwas, was die Wahrheit ist und das Buch. Ja. Und deshalb sagt man Wahrheitsbombe. Ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr trifft jemanden, den ihr schon lange gekannt habt, für eine Zeit lang nicht gesehen habt und plötzlich sieht der Mensch ganz anders aus. Kommt mit ungewaschenen Haaren, sieht bleich aus, seine Zähne sind so, ja, nicht geputzt und so, er kommt ungekämmt, er riecht so ein bisschen komisch und er ist immer am Stöhnen, wenn er sich bewegt. So, wenn wir diplomatisch wären, wir würden sagen, Mensch, du hast dich aber verändert. Ja? Wenn wir nicht diplomatisch sind, wenn wir eine Wahrheitsbombe reinwerfen, dann sagen wir, August, du siehst übel aus, du brauchst einen Arzt. Ja, soll ich einen anrufen? Und das ist genau, was der Apostel Paulus hier macht. Er spricht nicht durch die Blume, sondern er erklärt den Zustand dieser Gläubigen in der Provinz Galatien, den geistlichen Zustand der Galater ganz, ganz deutlich, damit sie verstehen, was sie eigentlich verpassen und wohin sie unterwegs sind. Und worauf weist er sie hin? Er sagt, dass in ihrem Zurückgehen zum Gesetz sie die Freiheit der Kinder Gottes verlassen und wieder praktisch sich selbst in die Sklaverei begeben. Das ist das Erste, was er sagt in diesen Versen. Das Zweite, was er sagt, ist, und er gebraucht hier ein, oder ich gebrauche eine Illustration, ein Vergleich wieder, er sagt, sie verlassen die Schule der Gnade, in der sie sich befinden als Kinder Gottes, und sie wenden sich zurück zu dem Kindergarten des Gesetzes. Eigentlich müssten sie vorangehen, aber statt voranzugehen, gehen sie zurück. Anstatt mündig zu sein, mündig zu bleiben, gehen sie zurück in die Unmündigkeit. Und drittens, sie wechseln die Vollmacht des Evangeliums für die Schwäche des Gesetzes. Das Gesetz hat seinen Platz. Aber im Vergleich zum Evangelium ist das Gesetz schwach. Und ich gebrauche eine Illustration immer wieder im Zusammenhang des Gesetzes. Es ist wie ein Chirurg, der ein Skalpell gebraucht. Ja, das Gesetz ist das Skalpell, aber es ersetzt doch den Chirurg nicht. Ein Skalpell an sich selbst kann nichts bewerkstelligen, aber es kann schneiden. In der Hand des Chirurgen ist das ein wunderbares Werkzeug, das zum Heilen gedacht ist. Und genauso ist das Gesetz. Es hat seinen Platz, aber es ersetzt doch Jesus Christus nicht. Ganz im Gegenteil, es führt zu Jesus Christus. So, sie wechseln die Vollmacht des Evangeliums auf für die Schwäche des Gesetzes. Schaut einmal, wie er unter anderem diesen Rückschritt beschreibt. Schaut einmal, ich denke, das ist Vers 9. Er spricht von der Schwachheit und Armseligkeit. Ja? Und wir verstehen diese Begriffe. Schwachheit und Armseligkeit, das hört sich nicht gut an. Und ich finde das sehr interessant. Und ihr habt das mit Sicherheit auch erlebt, dass wenn man einem Legalisten begegnet in der Gemeinde oder wenn man in solche Gemeinden kommt, man oft den Eindruck hat, dass sie von sich denken, dass sie die Starken im Glauben sind. Der Apostel Paulus sagt, nein, im Grunde genommen sind sie schwach. Und meine Frage ist diese wieder, überlegend, was der Apostel Paulus im Zusammenhang der Gesetzlichkeit sagt und im Gegensatz dazu zu der Sohnschaft, ja, zu der Kindschaft Gottes. Warum würde ein Mensch das tun, der das wirklich auch in seinem Leben erlebt hat, diese Freiheit der Kinder Gottes, der das in seinem Leben erfahren hat, was es bedeutet, befreit zu werden von der Sünde und ein Sohn Gottes zu sein, mit Jesus eine persönliche Beziehung zu haben. Was würde einen Menschen bewegen, ja, in seinem Zustand der Sohnschaft zurückgehen zu wollen zu dem Gesetz? Gibt wahrscheinlich mehrere Antworten. dazu. Bei manchen Menschen, ich denke mir, ich weiß es nicht, ihr könnt mich korrigieren, bei manchen Menschen ist es folgendermaßen, sie spielen etwas vor. Ja? Sie haben eine Maske auf. Und um diese Maske so ein bisschen zu unterstreichen, dann halten sie die Gesetze und sagen, schaut einmal, wie fromm ich bin. Ja, ich mache das und jenes und dies. Kann sein, dass Menschen, die gesetzlich sind, überhaupt nicht wiedergeboren sind. Gibt es. Bei anderen Menschen ist vielleicht die Unreife, dass sie irgendwie in der Unreife stecken geblieben sind und denken, um wirklich voranzukommen, muss ich diese Dinge, im Glauben voranzukommen, ja, muss ich diese Dinge halten, und sie können das nicht richtig einordnen. Das kann auch sein, das kann auch eine Antwort sein. Dass manche Menschen aufgrund der Unkenntnis der Bibel, der Heiligen Schrift, ja, sich verführen lassen zum Gesetz hin und denken, oh ja, schau einmal, im Alten Testament war das wichtig und ja, wir sollten das vielleicht auch tun. Kann sein. Aber, und bei manchen ist es wirklich der Stolz. Manche denken, oh, ich muss ja auch etwas zum Heil beitragen, und wenn ich darauf verzichte oder das und das nicht mache, ja, dann arbeite ich mit Jesus Christus an meinem Heil. Stolz. Aber was immer die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ja, was bei den Legalisten oder bei den Gesetzesmenschen, was da wirklich der Hintergrund ist, warum sie zurück zum Gesetz wollen, ich weiß es nicht. Aber was immer es ist, was immer die Antwort ist, Legalismus ist nicht etwas, was uns näher zu Gott bringt. Und das ist, was der Galater oder was Paulus in dem Galaterbrief schreibt. Ganz im Gegenteil, es bringt uns von Gott weg. Manche von euch kennen vielleicht den Namen Charles Price, Prediger aus Toronto, People's Church. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber er war ein ganz hervorragender Lehrer, Prediger, und People's Church in Toronto gibt es heute noch, eine große Gemeinde. Und dieser Charles Price, er erzählte eine Geschichte von einem Freund, der nach Holland gereist ist, um dort das Evangelium zu predigen und auch vielen gläubigen Menschen in Holland begegnet ist und sich mit ihnen anfreundete. Und er war sehr erstaunt gewesen, dass die holländischen Christen so tief traurig gewesen sind über den Zustand der amerikanischen Christen. Sie waren traurig darüber, dass die amerikanischen Christen in ihrem Kleidungsstil und im Make-up und auch in dem Schmuck, was sie getragen haben, sich nicht von der Welt unterschieden haben. Und sie dachten sich, dass nun die Welt in diese amerikanischen Gemeinden eingezogen ist, dadurch, dass die Schwestern oder die Frauen nur bunte Kleider getragen haben und sich geschmückt haben und auch geschminkt haben. Sie empfanden das als eine solche Sünde, dass sie sogar darüber geweint haben. Und dieser Mensch, der Evangelist, war sehr erstaunt und er schrieb dann Folgendes. Ich war sehr erstaunt, diese Frauen und Männer weinen zu sehen. Und ich beobachtete, wie ihnen die Tränen über die Wangen liefen, von ihren Nasenflügeln tropften, auf ihr Bierglas und Zigaretten, die sie vorher geraucht haben. Ja. So, sie beklagten die Weltlichkeit in der amerikanischen Gemeinden oder unter den amerikanischen Christen. Und sie beklagten es, während sie Bier getrunken haben und geraucht haben. So, Bier, kein Problem, Rauchen, kein Problem, aber Schmuck ist ein Problem. Ja? Und das ist genau die Gefahr des Legalismus, der Gesetzlichkeit. Ja? Dass man plötzlich denkt und sein Kulturverständnis auf andere überstülpt und denkt, die müssen genauso. Sehr, 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 sehr gefährlich. Ich habe von diesem einen Evangelisten erzählt, der in Amazonas gedient hat und die einheimischen Indianer dort zum Glauben gekommen sind und er überzeugt war, dass wenn sie wirkliche Christen sind, sie unbedingt westliche Kleidung tragen müssen. Stellt euch mal vor, im Amazonas, bei der Hitze, sowas tragen. Ja? Aber er war überzeugt, dass wenn du gläubig bist, dann musst du das tragen. So, das ist die Gefahr des Legalismus. Und ich habe das auch in konservativen Gemeinden schon erlebt, als ich meine Bibelschulausbildung gemacht habe. Wir waren in einer konservativen Gemeinde gewesen im Siegerland. Die geschlossenen Brüder, kennt ihr geschlossenen Brüder, die offenen Brüder? I think that's Plymouth Brethren. Das geht in die Richtung. Und wir haben dort Einsatz gehalten in der Gemeinde und durften die Frauen nicht neben ihren Männern sitzen. Es war getrennt. So streng waren die gewesen. Die Frauen mussten natürlich, ich denke, ein Kopftuch tragen, keine Hosen, das war nicht erlaubt. Die Frauen dürften in der Gemeinde nicht beten, nur Männer. So, wenn sie dann aber zusammengekommen sind zu einer Gemeinderatsbesprechung, das Erste, was sie gemacht haben, ist erstmal ihre Zigarren auszupacken und ihre Pfeifen. Ja, und dann beim Rauchen der Zigarren haben sie Gemeindeangelegenheit besprochen. Ich habe nichts gegen Zigarren, ich habe auch nichts gegen Pfeifen. Ich weiß nur, dass sie ungesund sind für meine Gesundheit deshalb. Ja, aber ist interessant, nicht? Wie man so einen Unterschied machen kann in einer Gemeinde, was sich gehört, was sich nicht gehört. Und dann nimmt man das mit irgendwo in einen anderen Kulturkreis und macht das genauso. Obwohl, ja, das passt überhaupt nicht. Naja, ich sage euch, ihr Lieben, in manchen Gemeinden, konservativen Gemeinden oder in den meisten, ich dürfte gar nicht predigen. Ich dürfte gar nicht predigen. Wenn ich einen Schlips anhab, kommt nicht in Frage, dass ich da irgendwas vom Worte Gottes weiter sage. Das ist ein Zeichen des Stolzes. So, wir schauen also zurück in unseren Text und sehen, wie Paulus den Gläubigen, das waren 100% gläubige Menschen in Galatien, wie er ihnen praktisch die Leviten liest. Also es ist ein hartes Wort, was er hier gerade im Zusammenhang ihres Zustandes weitergibt. Aber um sie dann nicht ganz zu verlieren, es ist ja so, man will ja nicht, wenn man diese Wahrheit nicht durch die Blume sagt, hart sagt, man will ja nicht unbedingt die Leute verlieren. Man möchte, dass sie zuhören, man möchte, dass sie die Wahrheit erkennen und dass sie bei der Wahrheit bleiben. So, um sie nicht zu verlieren, schwenkt er jetzt um und er bittet und sucht ihre Zuneigung. So, anstatt zu sagen, ach, mit euch hat es doch keinen Zweck, ja, bleibt doch, wo ihr seid. Nein, versucht Paulus als ein geistlicher Vater, kann man sagen, dieser Gläubigen, versöhnend nun mit ihnen zu sprechen. Schaut einmal Verse 12 bis 18. Er sagt, werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Ich werde das gleich erklären, was er meint. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Jesus Christus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise. Sie, meint also die Judaisten, die Gesetzeslehrer, und er sagt, sie eifern nicht zu eurem Besten. Ja? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Er sagt, sie wollen euch zu ihren Jüngern machen und nicht zu den Jüngern, das ist Jesus. Das ist der Hinweis. Und dann sagt der Paulus, das Eifern ist gut, wenn es für das Gute geschieht. So, wer ist gut? Was ist gut? Gott ist gut. Jesus Christus ist gut. Es ist gut, wenn wir um Jesus und das Reich Gottes eifern, ja, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. So, die sollten sich nicht verändern lassen durch diese Gesetzeslehre und um etwas anderes eifern als um das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes als um Jesus Christus. So, das ist schon etwas Schönes, was wir hier entdecken. Wie gesagt, Paulus wirft die Flinte nicht in den Korn und sagt, es hat keinen Zweck, sondern er versucht, mit den Galatern zu sprechen und sie zurückzubringen. Und er beschreibt in diesen Versen die Liebe der Galater für ihn während seines Dienstes in dieser Gegend. Und er sieht so aus, dass Paulus eigentlich nicht die Absicht gehabt hat, in diesen Städten zu dienen, aber aufgrund einer Krankheit, wie es scheint, einer physischen Schwäche, war er gezwungen, in dieser Provinz zu bleiben oder Halt zu machen, und dann hat er natürlich dort gedient. Wir wissen nicht genau, was es gewesen ist, aber es scheint so, gerade auch, ich werde gleich das noch einmal unterstreichen, dass diese Krankheit, was immer es war, sein äußeres Aussehen beeinflusst hat, sodass sein Aussehen manche doch geschockt haben musste. Ich lese uns einmal aus der neuen Genfer Übersetzung, die das für uns besser übersetzt, was heißt besser übersetzt, anders übersetzt, ein bisschen deutlicher macht. Hört mal hin. Ihr wisst, unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündete. Und dann schreibt er, ich musste wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, so das war irgendetwas gewesen, vielleicht ein Hautausschlag, ich weiß es nicht. Ja, es war eine Zumutung, sagt der Apostel Paulus, für die Gläubigen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, auch seine Schwachheiten vielleicht in seiner Krankheit, habt ihr nicht mit Verachtung oder Abscheu reagiert. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, wie Jesus Christus persönlich. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, was es gewesen ist, was diese körperliche Schwäche des Apostel Paulus war. Der Geschichtsschreiber Lukas, Evangelienschreiber Lukas, berichtet nichts davon in der Apostelgeschichte. Aber bemerkenswert ist dieser Zusammenhang, der uns dann deutlich wird, wenn wir lesen, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch sogar die Augen ausgerissen für mich. So die Verbindung zu den Augen. Möglicherweise war das irgendwas mit seinen Augen gewesen. Aber wir wissen das nicht. Vers 15 schreibt der Apostel Paulus, ihr wart so glücklich damals, was ist nur aus eurer Freude geworden? Wenn es euch möglich gewesen wäre, hättet ihr euch sogar die Augen ausgerissen und hättet sie mir gegeben. Das kann ich bezeugen, habe ich mich etwa zu eurem Feind gemacht, weil ich euch die Wahrheit sage. Und ich denke, dass der Apostel Paulus hier eben in diesem Abschnitt ganz klar darauf hinweist, was mit eins der größten Verluste sein wird im Leben eines gesetzlichen Menschen. Und wisst ihr, was das ist? Freude. Freude am Herrn. Und ihr habt das auch erlebt. Wenn ihr in diese wirklich konservative Gemeinden geht, verspürt ihr die Freude am Herrn? Na, ich nicht. Ich nicht. Und vielleicht bin ich es nur, aber die Menschen laufen mit so einem ernsten Gesicht rum, die sprechen einen nicht an. Es scheint so, dass das Lächeln, das Freundlichsein für die eine Sünde ist. Ihr Lieben, das ist die Wahrheit, auf die uns der Apostel Paulus hier in Galater hinweist. Mit eins der Verluste im Leben eines Christen, der gesetzlich sein will, ist die Freude am Herrn. Wird er nicht haben. Wird er nicht. Und das ist, denke ich, auch der Hinweis, den wir hier finden. Ja, es ist nicht so, dass die Galater ihr Heil verloren haben in ihrem Legalismus. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. In der Weise, wie er die Gläubigen in Galatien anspricht, die haben nicht ihr Heil verloren. Aber die haben ihre Freude am Herrn verloren. Und das ist a big thing, würde ich denken. Denn die Freude am Herrn ist was? Eure Stärke. Wenn ihr das nicht habt, dann laufen wir auch mit solchen ernsten Gesichtern rum und denken, ja, jedes Lächeln, das wir auf unseren Lippen haben, ist dann eine Sünde. Wie auch immer. Ja, und dann erklärt Paulus, wie gesagt, was das Motiv dieser Gesetzeslehre ist, wenn er sagt, jene Leute, also Gesetzeslehrer, bemühen sich nicht in guter Absicht um euch. Ganz im Gegenteil. Sie wollen einen Keil zwischen euch und mich treiben. Warum? Weil der Apostel Paulus die Gnade im Herrn verkündet. Er sagt, Jesus allein. Er zeigt auf Jesus, glaube an Jesus, vertraue auf Jesus und dann wirst du gerettet. Tue Buße für deine Sünden. Alles andere tut Gott dann in deinem Leben. Das ist die Wiedergeburt. Er sagt, es ist gut, sich um etwas Gutes zu bemühen, aber tut es nicht nur, wenn ich bei euch bin, tut es immer. Ja? Dass man aktiv ist, dass man die Freude am Herrn hat. Immer, zu jeder Zeit. So, Paulus erklärt, wie gesagt, das Motiv dieser falschen Lehre. Ihnen geht es nicht um die Ehre für den Herrn Jesus, Ihnen geht es hauptsächlich um die Ehre für sich selbst. Ihnen geht es nicht darum, dass Sie Jünger für Jesus gewinnen, sondern für sich selbst. Das ist, was der Apostel Paulus sagt, stehend unter Leitung des Geistes Gottes. Warum ist Gesetzlichkeit so schlecht, so schädlich für die Gemeinde? Mit diesen letzten Sätzen will ich hier zur Landung ansetzen. Warum ist Gesetzlichkeit schlecht? Nicht vom Vorteil. Ich könnte manches dazu sagen, aber manche Dinge habe ich schon erwähnt, manches werde ich noch hinzufügen. Gesetzlichkeit fördert Lieblosigkeit. Ja, plötzlich haben wir dann eine Liste. Für uns selbst und für die anderen, oh, was macht er? Wie benimmt er sich? Wie kleidet er sich? Wie redet er? Was schaut er sich an? Naja, ist doch klar, dass wir uns nicht alles anschauen müssen, was da im Internet ist. Oder machen wir nicht. Aber wenn da eine Liste ist, oder hat er überhaupt ein Fernsehen in seinem Haus, wenn da eine Liste ist, das fördert die Lieblosigkeit mit Sicherheit. Es spaltet die Gemeinde. Das ist auch mit eins der negativen Auswüchse mit der Gesetzlichkeit, ja, es spaltet die Gemeinde, weil plötzlich wir denken, ein gesetzlicher Mensch denkt immer, dass er immer Recht hat. Und wenn einer anders denkt, ein bisschen anders denkt, irgendwas ist verkehrt mit ihm. Ja, es fördert nicht die Einheit, es fördert eigentlich die Spaltung der Gemeinde. Aber das Wichtige ist, und das müsst ihr mit einer Prise Salz verstehen, was ich hier sage, es trennt von der Wahrheit eigentlich. Und wenn die Wahrheit Jesus Christus ist, dann trennt es uns von Jesus Christus. Und hier geht es nicht um das Trennen, dass wir dann in die Verdammnis gehen, sondern es geht hier um die Trennung, dass man eine persönliche Beziehung nicht mehr hat. Und ihr kennt das auch. Ja? Ihr habt einen guten Freund, mit dem ihr, ich bringe das im Zusammenhang der Freundschaft, guten Freund, mit dem ihr gut auskommt, mit dem ihr lachen könnt, mit dem ihr Freude haben könnt. Das ist eine schöne Gemeinschaft. Aber irgendwann kommt irgendwas dazwischen und dann lebt man sich auseinander. Man ist immer noch Freund, aber man ist auseinander, ja, gelebt, hat sich auseinandergelebt. Und das ist nicht gut, gerade auch im geistlichen Zusammenhang. Jesus muss unser bester Freund bleiben. Er ist doch unser Herr, er ist doch unser König. Und die Freude an dieser Beziehung, die Freude an dem Herrn Jesus, die muss immer unser Leben elektrisieren, fördern. Ja, das muss unser Motiv sein. Ich schließe mit einer Illustration. Es wird die Geschichte erzählt von einem Bischof, der unter dem französischen König, den Ludwig XI., gedient hat als Bischof. Und der Bischof war so ein bisschen eigen, auch engstirnig. Und er sagte dem König, weißt du was, da gibt es manche Leute, auch im Kreis deiner Freunde, die anders denken wie wir beide. Weißt du was, du solltest einen Käfig bauen, so einen eisernen Käfig für die Leute bauen, wo sie weder aufrecht stehen können, noch liegen können, noch sitzen können. Und da sperren wir sie ein. Wenn sie anders denken, kommen sie da rein. hat der König auch gemacht, und die Wahrheit war nachher, dass dieser Bischof in Ungnaden gefallen ist und dann selber in diesen Käfig eingesperrt wurde von dem König. Und 14 Jahre hat er da gesessen. 14 Jahre. Was ist die Moral von der Geschichte, ihr Lieben? Wir müssen vorsichtig sein. Und die Menschen in einer Schublade tun und sagen, oh, er kann nicht Christ sein, weil er nun raucht. Ja? Gerade letzte Woche habe ich eine Dame getroffen, mit ihr gesprochen. Und die sagt, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, an diese Pastoren, die uns da begleitet haben, wo ich dann meinen Unterricht hatte, war seine lange Pfeife. Schade, schade, aber das gibt's auch, dass die Pastoren, wenn sie nicht wirklich wiedergeborene Christen sind, was sollen die dann weitergehen? Was sollen die weitergehen? So, was sollen die von der Beziehung zu Jesus Christus sagen, wenn sie nicht diese Beziehung haben? Und dann, was hören die jungen Leute, was nehmen sie mit? Nur das, was sie sehen, dass sie eine lange Pfeife da hat. So, wir müssen aber vorsichtig sein. Ja, Menschen in eine Schublade zu stecken und zu sagen, oh, wenn er das und das trägt oder sich schminkt oder dieses Auto fährt, er kann kein Christ sein. Gesetzlichkeit, ja, wo wir selber Gesetze machen oder als Gemeinde Gesetze machen und sagen, die sind wichtig, wichtig, fast genauso wichtig wie das Evangelium, ist dem Worte Gottes nach nicht etwas Vorteilhaftes, sondern im Gegensatz, es ist etwas Hinderliches, was uns zurückzieht und was die Freude am Herrn raubt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die Freude am Herrn haben, wir wollen Jesus Christus lieben und wir wollen ihn heute mehr lieben als gestern. Dazu sind wir herausgefordert. Und weil wir in dieser persönlichen Beziehung mit dem Herrn stehen, immer wieder zu ihm im Gebet kommen können, sein Wort lesen können, ja, haben wir eben das Vorteil, dass wir als Menschen Gottes ja, in dieser wunderbaren, herrlichen Beziehung leben können, die ein Ungläubiger nicht nachvollziehen kann. Und ihr Lieben, möge der Herr sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.